So. Heute das 2 Stunden Zip. Ey, wir können anfangen zu gucken, ja. Wir können anfangen. Ich muss mal kurz gucken, wie warm es hier ist. Wartet mal kurz. Ich kann die Klimaanlage wieder ausmachen. Also, wohlgemerkt, die Heizfunktion von der Klimaanlage, also nicht die Kühlfunktion von der Klimaanlage. Jo, wünscht dir auch. MongoDB wurde gehackt. Das habe ich, glaube gestern oder so oder vorgestern. Ich habe da irgendein Video zu geteasert bekommen von YouTube. Habe ich nicht weiter mitgekriegt, was da genau gewesen ist bei MongoDB. Wollen wir doch gerade mal gucken. MongoDB Hack. Muss mal aufpassen, dass man nicht gleich gebannt wird auf Twitch. Weil die irgendwelche Wörter scannen und denken, hier ist es voll Hate Speech. Ist das das? Mongo Bleed heißt das, oder? War das nicht so? Das nicht so, dass das Zeug? Das nicht irgendwo gelesen? Gerade einen CCC-Beitrag gelesen. Das Reichsbahn von der Deutschen Bahn aufgelöst wird. Gagweight. Das können wir tatsächlich gucken. Gleich mal. Ich habe übrigens nichts. Ach, er ist das. Okay, ja, dann macht gute Videos. Ich habe nichts geplant für heute. Ich bin extra jetzt nochmal angekommen. Weil ich wahrscheinlich heute Abend nicht ankomme. Und da dachte ich mir so, man, ganz ohne Gestreamse ist das ja auch nichts. Ich mach mal Updates. Reboot. Massive Update. Bam. Und so viel Massive Update ist es gar nicht. Aber ein Kernel Update dabei. Kernel Update. Kernel Update? Kein Kernel Update dabei. Was ist denn da los hier? Die slacken aber voll. Über Weihnachten und Neujahr. Ich brauch Bleeding Edge Kernel. Das ist ja wahrscheinlich der neueste. Package Tracer muss ich updaten. Das. Oh, die Icons update ich jetzt auch nicht. Das dauert wieder drei. Ach, scheiß drauf. Dauert es halt 3 Stunden. So genau will ich das gar nicht wissen. Ist das das? Ja. Das ist die MongoDB-Geschichte, oder? Undergoing Analysis. 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 Dummes Wort. Na gut, so viel ist ja. Ach, Zlib war das. Ja, das habe ich genau. Das habe ich mitgekriegt. Ja. Updates. Yes. Excellent. Ja gut, Packet Tracer ist gefailed. Das juckt mich nicht. Gibt's Chatbrain Tool Updates? Gibt's Anet? Die haben auch nichts gearbeitet über Weihnachten und Silvester. Was ich auch verstehen kann. Vollkommen zu Recht. Das heißt, wir müssen auch gar nicht rebooten. Es geht auch einfach so. Tja. Umso besser. Können wir theoretisch sogar noch 1-2 Zg-Server-Aufgaben machen. Also wie gesagt, ich habe nichts Spezielles geplant, weil ich bin noch eingeloggt. Das ist ein Incognito-Tab. Also, Tab, wenn ich den hier zumache, dann geht nichts mehr. Was meinst du mit Zlib? Ja, das ist Problem bei MongoDB lag an irgendeiner Compression Library, wo irgendwas nicht richtig escaped wurde oder sowas. Wie gesagt, ich habe mich so nicht im Detail angeguckt. Wird schon rewritten in SIG. Moment. Nicht blazingly fast, die Krustentiere am Start. Was ist denn da los? X-Server rewritten. Ist das... A modern X-Server rewritten from scratch? Tja, das wäre im Prinzip auch ganz gut, Aber vielleicht sollte man das auf einer ordentlichen Plattform machen, wo man es auch, wo es auch gefunden wird. Oder gibt's das, gibt's nicht auf GitHub, oder? Ich habe immer den Eindruck, alle Projekte, die nicht auf GitHub sind, sind irgendwie fast immer zum Scheitern verurteilt. Wenn sie, also, Projekte, die schon groß sind und dann von GitHub weg sind, woanders hin, okay. Es ist aber auch richtig und wichtig, wie man so schon sagt heutzutage. Oh, wir haben 6-7 Zuschauer. Es ist aber auch richtig, ganz ehrlich. Ich habe letztens wieder einen richtig langen Wayland-Rant auf Reddit gelesen. Weiß nicht, ob ich den jetzt finde. Ist es das? Ja, das ist es. Richtig, richtig schön lang Wayland-Rant habe ich wieder gelesen letztens hier auf Reddit. Das da. Und er hat schon recht. Der hat schon recht. Ich meine, Wayland ist wie alt mittlerweile? 15 Jahre oder irgendwie? Steht das hier irgendwie? Das ist uralt, Wayland. Schon. Also. Oder ja, 15 Jahre oder so. Keine Ahnung. Und da tun es teilweise Basic-Sachen immer noch nicht. Und das Problem ist halt, X ist halt komplett Support, macht da kein Mensch mehr irgendwas dran. Und außer der eine Typ, der X geforkt hat, der sich irgendwie gezofft hat mit den Entwicklern und dann X geforkt hat, macht da kein Mensch was dran und Wayland kackt ab. Ich meine, guck mal, ich könnte legit mein Linux nicht verwenden mit Wayland. Es würde nicht funktionieren. Es würde einfach nicht funktionieren, weil es in der VM nicht richtig funktioniert. Mag sein, dass es irgendeinen Wayland-Kompositor gibt, der dann doch funktioniert, wie auch immer. Zumindest das, was ich ausprobiert habe mit Hyperland und Sway, hat nicht richtig funktioniert. Und dass es überhaupt erstmal startet und so aussieht, als würde es laufen, ist auch erst ein Jahr oder so oder 2 Jahre maximal her. Davor ging es gar nicht. Davor war das Problem, wenn du Fenster resized hast, hat er nicht die Fenster resized, sondern das Fenster gleich gelassen und einfach nur größer skaliert. Ganz, ganz weird, champig. Also, ich weiß nicht. Das ist so. Ja, und ich wüsste auch gar nicht, wie ich es gescheit auf der Arbeit verwenden sollte, ohne Oldschool X-Gedöns, weil ich benutze da ganz viel X-Forwarding. Also, weiß nicht, ob das gescheit noch funktioniert, wenn dann wirklich überall alles nur noch Wayland supportet. Also, zumindest den Thread habe ich gelesen und das lesen wir jetzt nicht, der ist ganz schön lang, aber der hat schon durchaus ein paar gute Punkte drin gehabt. Ja, zum Beispiel, dass die Wayland-Leute alles irgendwie auf Security schieben, wo man sich halt fragt, so, but why? Und was ich auch ganz gut finde, ist das hier. Ja, solche Sachen, im Prinzip ist das hier alles relativ valid Punkte. Gut, er entwickelt irgendwelche OpenGL-Geschichten und kann ihn nicht richtig debuggen unter Wayland. Okay, verstehe ich, habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht. Dass es kein X-Kill gibt, das war mir gar nicht bewusst. Du kannst unter Wayland keine Windows einfach killen, keine Anwendung einfach killen. Das war mir in der Tat gar nicht bewusst, dass das nicht geht. Dass es keine gescheiten Desktop-Automatisierungen gibt, das wusste ich. Und dass es Probleme gibt mit Hotkeys, das wusste ich auch. Dass es Probleme gibt mit Screen Recording und Screenshot-Tools, das wusste ich auch. Also, das sind so komplette, so super basic Geschichten, ne? Wo man sich eigentlich gar nicht drüber Gedanken macht, geht das? Das nimmt man einfach für, das geht. Das nimmt man einfach so hin, das muss sein. Aber nee, ist anscheinend unter Wayland nicht so. Ja, OBS hat auch richtig Probleme unter Wayland gehabt oder hat es immer noch. Dann ist auch das Problem bei Screenshot-Tools, dass die teilweise sich nicht richtig positionieren können und nicht auf Inhalte von anderen Fenstern zugreifen müssen. Und das ganz können und das ist ganz weird. Und gut, Color-Management kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich habe noch nie einen kalibrierten Monitor unter Linux verwendet. Aber wenn er das sagt, glaube ich ihm das mal. Ja. Und Was mich auch immer richtig triggert bei Leuten, die auf so, Mario, danke schön für den Sub, die auf sowas dann antworten teilweise mit, ja wie, das muss so sein, warum will man denn sowas hier machen, warum will man denn sowas machen? Da steht dann sowas wie, you legit don't need global hotkeys oder sowas. Was ist jetzt? Fuck, warum nicht? Außerdem ist immer noch Entscheidung vom User letztendlich, was wir brauchen, was nicht. Naja. Grazie. Also ich kann dir erzählen, dass beispielsweise bis vor einem Jahr hat Screen Refresh nicht funktioniert in VMware mit Wayland. Also der Screen hat nicht refreshed, das war nicht benutzbar, weil es immer Standbild war. Der Screen hat einfach nicht refreshed. Das war einfach komplett nicht benutzbar. Ganz vergessen. Ja. Ist übrigens immer noch nicht benutzbar mit Hyperland zum Beispiel in der VM. Da kannst du 90% der Programme nicht starten. Also es ist voll für den Arsch. Jetzt kann man sich natürlich darüber überlegen, auf wen man es schiebt. Schiebt man es auf Wayland, die Leute, die sich das ausdenken? Schiebt man es auf die, die es implementieren mit Hyperland? Ja, doch! Letztendlich ist mir es doch scheißegal, wo das Problem herkommt. Liegt's an VMware? Liegt's an den Leuten, die Wayland-Sachen designen? Sind es die Leute, die Hyperland implementieren oder sowas in der Richtung? Das ist mir vollkommen wurscht. Bei X ging das einfach. Ja, ihr habt mich ans Trinken erinnert, okay. Ich trinke. Es ist übrigens nicht nur ein Hyperland-Problem und das Sway ist das gleiche Problem. Soll ich jetzt erstmal alle 50 Window-Manager da ausprobieren, bis ich einen finde, wo most basic Sachen funktionieren und dann wäre für andere Sachen nicht, oder wie? Ey, das kann's nicht sein. Und wahrscheinlich ist das Problem wieder mal an allen möglichen Stellen. Das ist bestimmt eine Kombination, aber so Diskussionen triggern mich echt einfach hardcore. Dieses mit, ja, aber das ist doch kein Problem davon, ja, aber das ist doch kein Problem davon. Wisst ihr, wie lange wir unter Linux rumgemacht haben, bis GPU-Decoding von Videos funktioniert? Wisst ihr, wie lange? Das hat ewig gedauert. Bis GPU-Decoding von Videos im Browser unter Linux funktioniert hat. Das hat ewig gedauert. Das hat Jahre gedauert. Also wenn das unter Windows ging, dann ging es, oder sagen wir so, unter Windows und Mac ging es wahrscheinlich ungefähr zeitgleich. Ich würde sogar sagen, das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich unter Windows zuerst funktioniert hat. Weiß es nicht. Aber sagen wir mal, wenn es seit 2010 unter Windows funktioniert hat, hat es seit 2020 angefangen mit Hacks unter Linux zu funktionieren. GPU-Browser-Video-Decoding war ein Hin und Her unter Linux. Woran liegt es? Liegt es an den Browsern-Herstellern? Liegt es an den Mesa-Treibern-Entwicklern? Liegt es an den GPU-Herstellern? Liegt es an den GPU-Treibern-Herstellern? Liegt es an X? Liegt es an Wayland? Liegt es an was auch immer? Liegt es am Linux-Kernel vielleicht sogar? Haben sich alle wahnsinnig auf Systemd, haben sich alle wahnsinnig aufgeregt und letztendlich war es überall ein bisschen. Aber das war halt kompletter Abfuck. Das kannst du keinem erklären. Ja. Das ist halt manchmal echt ein bisschen nervig unter Linux. Also, zumindest eins kann man, denke ich, sagen. 2000... Gibt es irgendjemanden, der diese Windows-Seiten, diese Leiste hier, diese Windows-Seitenleiste da... Och, was macht denn das da? Was habe ich jetzt gemacht? Ordentlich verwendet, wirklich benutzt. Zumindest können wir eins sagen, 2026 sind wir wahrscheinlich noch nie so nah dran, wie bisher gewesen, am Jahr des Linux-Desktops. Ich glaube nicht wirklich, dass 2026 das Jahr des Linux-Desktops wird. Ich glaube auch übrigens nicht, dass es jemals sowas wie das Jahr des Linux-Desktops geben wird. Ich glaube nicht, dass sich das nicht durchsetzt. Aber das wird nicht so sein, Jahr X verwendet kaum einer was. Nächstes Jahr, bam, jeder verwendet Linux. Das wird es nicht sein. Das wird so eine Schritt-für-Schritt-Adoption sein. Aber zumindest waren wir 2006 oder sind wir dann 2026 so nah dran wie noch nie vorher. Das klicke ich jetzt nicht an. Wer weiß, wo ich da rauskomme. Ach so, Moment, okay, ich hab's mir angeguckt. Das kann man. Was? Windows 10 stirbt. Warum? Warum ist das laminiert? Hängt das irgendwo rum? Wobei, es ist nicht einlaminiert, es steckt nur in so einer Klarsichtfolie. Windows 10 stirbt. Nach dem 14. Oktober 2000 Microsoft keine Updates. Der Angebot klappt nicht. Okay. Wenn Sie bereit sind, einen neuen Computer. Da heißt Linux. Aha. Das klappt tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe meinem Vater ja schon vor. Boah, das ist schon eine ganze Weile her. Vor über einem Jahr oder so. Oder zwei Jahre. Zwei Jahre sind das schon her. Locker. Auf so einem Mini-PC. Linux Mint installiert. Ich habe Auto-Updates eingerichtet. Das ist übrigens ein. Wo kriegt man das her? Sieht so Roblox-mäßig aus. Linux Mint auf so einen Mini-PC drauf gemacht. So ein kleiner Minis-Forum-PC. So ein Teil in der Richtung hier, sowas in der Richtung hat er. Und der benutzt das, ohne wirklich zu wissen, dass das Linux ist. Aber der macht mit seinem Rechner ja auch nichts. Der klickt im Browser ein bisschen rum und schreibt mit seinen angeblichen Freundinnen. Also ich sage jetzt angeblich, weil das Love-Scamming ist. Aber er lässt sich nicht davon abbringen. Was ich ja witzig finde, früher hat er die Leute mit sowas gescammt, heute wird er gescammt. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die AI-generated sind. Eine von denen hat ihm jetzt sogar erzählt, er wäre Vater geworden. Und wahrscheinlich hat er ihr ein AI-generiertes Bild geschickt vom Kind, was so aussieht wie er. Ich kann nichts dagegen machen, Leute. Es klingt jetzt vielleicht lustig oder auch schockierend, je nachdem, wie ihr das seht. Aber ich kann nichts dagegen machen. Ich habe ihm das schon 100 Mal gesagt. Und seine Antwort darauf ist immer, ich habe ihm auch schon gesagt, die verarschen dich und die erzählen dir sonst was, die erzählen dir, was du hören willst. Er sagt, mich verarscht keiner. Wenn mich einer verarschen will, merke ich das in den ersten 2 Sekunden, hat er gesagt. Letztens dazu. In den ersten 2 Sekunden merkt er das. Er hat so viele Leute verarscht, hat er erzählt, und er merkt das in den ersten 2 Sekunden, wenn er verarscht wird. Ich kann ihm das nicht ausreden. Er lässt sich gerne weiter Love scammen. Da überweist er da auch teilweise Geld hin und sowas. Tja. Frag mal nach 100.000 Kredit. Wenn hier einer wen nach dem Kredit fragt, ist mein Vater das mich. Mein Vater hat mich schon öfters angepumpt als ich mein Vater. Ich habe meinen Vater noch nie angepumpt. Und der mich bestimmt schon 5 Mal oder so. Und mit den abenteuerlichsten Geschichten hat er mir. Also meine Lieblingsgeschichte, ich glaube, die habe ich ja schon mal erzählt. Also die Lieblingsgeschichte ist ja immer noch, wo er mal Geld haben wollte. Da war er zufälligerweise dort, wo die Love-Scammer sind. Da war er in der Karibik irgendwo. Dominikanische Republik. Da, wo seine Love-Scammer-Mädels wohnen. Da hat er sich dann auch vor Ort scammen lassen. Oder ich will es gar nicht wissen, was da gelaufen ist. Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Zumindest hat er mir eine E-Mail geschickt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Ihr macht eine E-Mail auf von eurem Vater und da steht sinngemäß drinne: Er wurde entführt und er wird hier festgehalten und braucht 500 Euro Lösegeld. So sinngemäß stand das da drinne. Und da habe ich erstmal gedacht, was? Moment, Moment, das ergibt doch keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Du bist entführt, kannst aber E-Mails schreiben und dann irgendwie auch so ganz weird und sowas, ne? Ganz weird. Aber ich habe mir gedacht, okay, der wird irgendwelche größeren Probleme haben und ich will den da jetzt nicht sitzen lassen. Und da habe ich ihm 500 Euro überwiesen. Und wisst ihr, was gewesen ist? Ich habe es im Nachhinein rausgekriegt. Ja, wünschen wir dir auch. Wisst ihr, was gewesen ist? Ich habe das im Nachhinein rausgekriegt. Der war dort im Urlaub oder halt da bei seinen Love-Scam-Mädels und war im Krankenhaus, weil er irgendwie sich wieder eingebildet hat, was zu haben oder so. Und der war im Krankenhaus, hat sich behandeln lassen und wollte abhauen, ohne zu bezahlen. Und da haben die gesagt, nee, nee, Herr Papa von Max, Sie bleiben jetzt mal schön hier, wir lassen Sie nicht weg, bevor Sie nicht bezahlt haben. Das war die Wahrheit dahinter. Von wegen, er wurde entführt. Die haben gesagt, sie dürfen nicht weg, bevor sie nicht die Kohle bezahlt haben, weil er sich verpissen wollte. Das, ey, so Zeug hat er schon öfters getrieben. Das ist grausam teilweise. Und, also, der hat sich schon deutlich mehr gepumpt, wie gesagt, von mir als ich von ihm. Ich habe mir nie was von dem geliehen. Würde ich auch nicht machen. Bekommst du das Geld immerhin? Quatsch. Ich habe noch nie wieder eine Sache von dem je zurückbekommen. Am geilsten war ja auch noch, der hat ja auch damals, wo ich klein war, der, als der hier weg war, ja, und meine Mutter hat sitzen lassen mit mir, da ist er dann wirklich irgendwann mal angekommen und hat sich von der Geld geliehen. Alleinerziehende Mutter mit Kind, die eh kein Geld hat, das hat er bis heute noch nicht zurückbezahlt. Macht er auch nicht mehr. Und wenn man ihn drauf anspricht, sagt er sowas wie, ach, das ist doch verjährt. Ja, mag zwar rechtlich gesehen so sein, moralisch gesehen ist das sicherlich nicht verjährt. Den Kerl kannst du voll vergessen in der Richtung, ja. Komplett. So, jetzt sind wir ein bisschen sidetracked worden. Wie gesagt, ich habe heute gar nichts Spezielles vor oder so. Einfach ein bisschen schwätzen. Wir können gleich das Video zum MongoDB-Hack gucken. Und ein bisschen von den C++-Videos oder was auch immer. Von was zahlt er gerade seine Rechnung? Hat doch bestimmt nicht seine Steuernrente bezahlt. Der hat Glück gehabt. Mein Vater hat richtig Glück gehabt, was das angeht mit Rente. Würde der gar keine Rente bekommen, großartig. Der hat so gut wie nichts einbezahlt in die Rentenversicherung. Mein Vater kriegt aber Witwenrente, weil der war verheiratet, das dritte Mal. Und, also, nochmal nach meiner Mutter, war dann nochmal verheiratet und die war Beamtin. Und die ist gestorben, bevor sie sich hat scheiden lassen können. Die wollte sich nämlich scheiden lassen. Da hat er gerade nochmal Glück gehabt. Indirekt habe ich auch Glück gehabt. Also was heißt Glück? Glück ist ein Scheißwort dafür. Das muss ich jetzt mal zurückziehen. Weil ich finde das sehr bedauerlich, ja. Also, die hätte mein Vater überleben sollen. Ja? Aber insofern habe ich Glück gehabt, weil wenn der nicht seine Witwenrente kriegen würde, dann würde er laufend hier auf der Matte stehen und würde sich Geld leihen wollen. Neues Mega-Lag-Video zu Hand. Was für ein Ding? Weiß ich nicht. Ja, das war so. Die wollte sich scheiden lassen. Also die war ja schon vorher krank. Wollte sich aber noch scheiden lassen, aber es hat nicht mehr geklappt. Das war nicht in Hanau. Aber insofern, für mich ist es, zumindest hat es einen positiven Aspekt, dass er mir nicht laufend auf der Tasche liegt mit Kohle, weil er Witwenrente kriegt. Witwerrente. Ansonsten tut mir das echt leid, dass sie nicht mehr lebt. Das ist echt die Letzte, die sowas verdient hat. Naja, egal, das sind keine unerfreulichen Sachen hier. Hast du sie gekannt? Ja, ich habe mich mit der ganz gut verstanden sogar. Ich habe mich mit der, glaube ich, besser verstanden als mit meinem Vater. Gibt ja die Browser-Extension namens Honey. Da wurde aufgedeckt, dass sie im großen Stil Provisionen von Creator. Und was für eine Browser-Extension ist das? Ich habe schon, kenne ich nicht. Ich lebe, glaube ich, hinterm Mond, aber okay. Was genau? Was soll das sein? Aber immerhin 4,6 Sterne. Automated Coupons und Rewards. Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ich dachte doch, ich lebe vielleicht ein bisschen hinterm Mond, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Bei AliExpress kriegt man da. Aha, okay. Auch nicht schlecht. Nee, ich habe da echt keine Ahnung von. Ich habe nichts davon mitgekriegt. 2 Millionen User weniger als letztens. Die haben. Wollen wir mal gucken.
By now, you've probably heard.
Honey-Influencer-Betrug aufdecken. Moment. Das ist ein englisches Video. Warum ist der Titel? Ach so, weil YouTube wieder Übersetzungsstells macht.
About honey, you know.
Auch noch mal gucken. 23 Minuten, oder? Und hat sie nicht, sondern die vorgeschlagen, die gesponsert wurden, oder wie? Oder was war der Scam? Letztendlich kann man sich aber immer eine Sache überlegen. Sobald was kostenlos ist, ja, ist man selbst das Produkt. Egal bei was, muss man sich immer überlegen, okay, was haben die denn davon, wenn die das kostenlos anbieten? Wo wir gerade beim Thema kostenlos sind, ich zeige euch mal was Erfreuliches, Kostenloses. Gehen wir mal in irgendein Projekt. Ja. Ich bin noch seit den Weihnachtsferien so ein bisschen am AI-Zeug ausprobieren. Und ich habe mich jetzt ja auf Open Code eingeschossen. Open Code ist quasi sowas wie Claude Code, nur open mit allen möglichen Models, die man verwenden kann. Und das ist richtig nice, denn das gibt's sonst nirgendwo. Ich habe ja keine Subscription. Ich habe weder eine Claude Subscription noch eine Google AI Dings. Wie heißt das? Plattform AI Studio, was auch immer, Subscription. Und ich habe auch keine Copilot Subscription und sonst was. Ich mache das alles immer free. Und das ist echt nice, weil in Open Code ist GLM 4.7 kostenlos drinne, Minimax M2.1 kostenlos mit drinne und GPT-5 Nano kostenlos mit drinne. Kann man benutzen. Kann man es jetzt auch, wo man nämlich gerade beim Thema kostenlos, kann man sich jetzt auch überlegen, ist man da nicht vielleicht selbst das Produkt, wenn man es benutzt? Das ist aber wirklich richtig, richtig nice, ja? Das sind alle drei. Okay, gut, GPT-5 Nano. GPT-5 Nano benutze ich nur, um schnelle Antworten zu bekommen. Das ist nicht so geil, ja? Zum Beispiel kann man fragen, was ist das beste Twitch-Emote? So, irgendwie sowas. Dann ist GPT-5 Nano ist halt sehr zackig. Ja. Aber ich benutze das teilweise, also ich benutze gerne GLM 4.7 Und in letzter Zeit probiere ich mal ein bisschen Minimax M2.1 aus. Ja, da kann man zum Beispiel so Sachen fragen, wie so, was weiß ich. Oder keine Ahnung. What's this project about? Zack. Und dadurch, dass das ein lokales Programm ist, kann der auch, das ist jetzt natürlich ein bisschen langsamer, kann der auch nachgucken bei mir im Verzeichnis und Dateien lesen und sowas. Und dann kann er mir sagen, okay, in diesem Projekt geht's um Folgendes. Gucken, wie gut das ist. Dann habe ich noch zwei MCP-Server angebunden. MCP ist... Ich habe keine Ahnung, wofür MCP steht. Vielleicht wisst ihr das. Guck, jetzt halt mal die Zusammenfassung von dem Projekt, was wir hier kriegen. Es ist eine Rust-Web-Application mit Axum Tokyo ProcFS Clap. Run of Port sowieso. Kostet halt alles nichts. Model Context Protokoll. Genau, du hast recht. Du hast recht. Ja. Und... da ist meine Set-Server-To-Do drin. Ja, hat keinen Sinn. Und zumindest... ist das alles kostenlos, was mega nice ist. Und es ist auch echt hilfreich. Also ich habe da jetzt die letzten Tage schon viel rumprobiert und das ist echt das beste Setup, was ich gefunden habe hier. Ich mag Terminal. Nee, Moment. Also ich mag Terminal Programme, ja? Das ist ein super User Terminal User Interface. Und dadurch, dass du drei gute Models verwenden kannst, kostenlos, ist das, finde ich, so echt der Knaller, ja. Open Code. Ich habe eine relativ umfangreiche... Wieso bindest du nicht schneller einfach ein lokales Model an? Du meinst Quencoder 3? Naja. Weil der Tool-Support von Quencoder 3 Schrott ist. Lokale Models, ganz ehrlich, die bei mir in die Grafikkarte passen, habe ich keins gefunden, was mich wirklich groß überzeugt hat. Läuft das alles lokal oder ist das ist in der Cloud? Wie gesagt, ich habe hier LM Studio am Start für lokale Models. Ich habe noch kein gutes lokales Model gefunden, was bei mir in der Grafikkarte schnell läuft. Also was in den Grafikkarten speichert, also maximal 24 Gig. Und... mir beim Programmieren gefällt. Was ich mal lokal laufen hatte, was ganz okay war zum Ausprobieren, war ChatGPT OSS. Aber da kann ich auch hier kostenlos GPT 5 Nano verwenden oder so. Also lokale Models ist leider nicht so das. Deswegen, es geht mir nicht darum, dass es Open Source Models sind, sondern wirklich, dass man die gehostet kostenlos benutzen kann, ohne dass man ein Abo braucht. Und was ich hier noch als MCP-Server drin habe, ich kann gleich was dazu sagen. Was ich hier noch als MCP-Server drin habe, sind zwei Sachen, die finde ich auch sehr praktisch. Es gibt einmal Context 7. Context 7 ist quasi eine API für so Programme wie Open Code, wo man zu großen Projekten auf GitHub aktuelle Infos bekommt. Weil es ist ja immer so, die Models werden zu Zeitpunkt X trainiert und wenn danach neue Funktionen dazukommen oder vielleicht das nicht in den Trainingsdaten drin war, was auch immer, dann haben die keine Ahnung davon und spucken dir Code aus, wie du ihn vor 2 Jahren vielleicht geschrieben hättest, aber heute nicht mehr. Und mit Context 7 hat Open Code, oder besser gesagt hier GLM 4.7, hat Zugriff auf aktuelle Projekt- und Source-Code-Docs und Hilfeseiten und sowas. Das ist sehr praktisch. Und dann habe ich noch angebunden, aber nur die Free-Version. Nur noch die Free-Version habe ich noch Tavili angebunden. Das ist eine Suchmaschine. Da kann man direkt das Model kann quasi direkt Internetsuchen durchführen. Was sonst immer ein bisschen schwierig ist, weil man sonst in irgendwelchen Captchas und Quotas und so landet. Aber da habe ich auch nur das Free-Tier, das heißt, das benutze ich auch nur manchmal. Aber ich finde, das ist ein richtig gutes Setup. So. Jetzt. Wie gesagt, alles in der Cloud. So, also, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was hältst du von Was hältst du von der Sicherheitsarchitektur für eine AI-Plattform? Ach ja, wo wir gerade beim Thema, jetzt muss ich schon was anderes sagen, weil einer sagt, Vibecoder. Ich benutze das immer, also ich habe da, ich weiß nicht, ob es dafür auch einen Namen gibt. Ich benutze es eher so als Vibe-Inspiration. Inspiration, heißt das Inspiration? Was heißt das auf Englisch? Inspiration. Vibe-Inspiration benutze ich das. Ich habe noch nicht mal erlaubt, dass meine Agents lokale Files editieren dürfen. Also da ist nichts mit Vibe-Coden. Aber ich frage die gerne so nach dem Motto, kann man das hier noch irgendwie besser, moderner machen in Sprache XY? Oder so sieht das in Go aus, wie würde man das in Rust machen? Oder warum ist das und das nicht in der Ausgabe drin? Habe ich irgendwas übersehen und sowas? Das ist richtig nice. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, gerade GLM 4.7 ist, also finde ich richtig gut. Wir können das ja mal irgendwas fragen. Vielleicht haben wir mal irgendwas Sinnloses mal fragen. Keine Ahnung. Source, Main, ist da irgendwas drin, was man fragen könnte? Wir fragen einfach mal, könnte man den... Okay. Wir fragen einfach mal, könnte man den Code noch schöner machen, okay? Könnte man den Code in Add, kann man nämlich auch Dateien hinzufügen, guck hier mit, in... noch schöner und moderner und besser machen. Mal gucken, was es sagt. Also, GLM 4.7 ist jetzt nicht das schnellste Model, wie man sieht. Das thinkt relativ viel. Vibe-Thinker. Guck mal, schon fertig, okay. Ja, der Code lässt sich definitiv verbessern. Hier sind die Hauptprobleme, okay. Unbenutzte Importe. Ja, who cares, ja. Tote Variablen, ja, ist okay. Aber ist nicht schlecht, dass da... Receiver lagged wird nicht explizit behandelt. Das ist tatsächlich ein Problem. Imports sind unsortiert, Fehler haben keinen Kontext. Ach was. Hardcoded Adresse, ach was. Fehlender Graceful Shutdown. Ja, ist wohl wahr, ja. Und jetzt sagt er mir, wie man es besser machen könnte. Das finde ich in der Tat sehr praktisch. Ich würde nie auf die Idee kommen, das jetzt 1:1 zu nehmen und irgendwie da rein zu pasten. Denn ein Linter könnte das erkennen, aber ein Linter könnte dir nicht sagen, wie man es verbessern könnte. Es könnte höchstens ein generelles Beispiel geben, so. Normalerweise deutet das darauf hin, dass bla bla bla. Das finde ich so zur Inspiration immer ganz, ganz... Das hier kann dir kein Linter sagen. Ein Linter kann dir sagen, es werden nicht alle Cases gehandelt, so nach dem Motto. Ja, aber ein Linter könnt ihr nicht sagen, hier implementiere das doch vielleicht mal so und so. Gut, man muss halt auch sagen, das ist jetzt sehr minimalistisch. Da wäre ich jetzt auch so noch drauf gekommen. Soll ich speichern? Nein, du sollst nichts speichern. So, aber jetzt gucken wir nochmal hier. Was hältst du von der Sicherheitsarchitektur für eine AI-Plattform? Bimmers am Bauen. Layer 1 TLS. Ach so, jetzt verstehe ich das verschiedene. TLS, ja gut. AI-Plattform inwiefern? Jetzt Chat? Webchat? Oder... Wie jetzt? Was genau? Also, dass die Verbindung... Das sollte ja basic sein. Dass die Sachen verschlüsselt sind. Zwischen Client und Server. Layer 2 Security Header... Alter, ich habe überhaupt... Ey, da muss ich passen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was das meiste davon ist. Das Einzige, was ich schon mal gehört habe, ist HSTS. Rest habe ich keine Ahnung, was das ist. Corp? Corps kenne ich noch. Das, okay, das sagt mir auch, das ist Cross-Site Request Forgery Protection. Ja, das ist sinnig. Request, keine Ahnung von. Session Management, Redis, IP bei. Ey, kein Schimmer, wie du das am besten machst. Na gut, Input Validation muss immer sein. Alles. Ich meine, zumindest auf Serverseite. Audit Logging, je nachdem, was du, ob du es in Deutschland anbieten willst oder nicht, weiß ich, was da vorgeschrieben ist. Ey, ist das AI erstellt? Das ist so viel Buzzword auf einmal, da kann ich, das ist way too dank, Alter. Ich habe auch gedacht, das ist AI generated. Du möchtest AI Chat Sessions anbieten. Backend Rust, Performance Memories. Das ist doch AI generated. Ich wusste, dass das AI generated ist. Ich habe mittlerweile schon ein Gespür dafür. Weil das ist so ein Buzzword Mix. Wir können ja mal, okay, wisst ihr was, Chat? AI generated versus AI generated. Und dann fragen wir nochmal. Wir fragen auch nochmal hier den KI-Modus von Chrome, ja? Aber jetzt machen wir AI generated versus AI generated. Guck, was es dazu sagt. Dankeschön für den Sub. Ach ja, und Freund, habe ich irgendeinen Sub übersehen? Kann das sein? Moment, muss ich gucken. Okay, AI kann mit 30 Milliarden Seiten antworten. Auf AI-generated Sachen. Mr. Brawl, dankeschön für den Sub. Mario, Pock, Subscription. Nee, also so Leute, AF-Programmer, so schlimm ist es bei uns auf der Arbeit nicht. Guck mal, die AI ist da drauf voll angesprungen. Die hat erstmal einen halben Roman rausgehauen zu deiner Geschichte. Das ist eine sehr solide und umfassende Sicherheitsarchitektur. Lass mich jeden Layer analysieren und dir konstruktives... Okay, aha, sehr gut. Security Headers, ausgezeichnet. Layer 3, gute Wahl. Stark. Kritisch für AI. Warum ist Audit Logging besonders kritisch für Compliance und Forensik unverzichtbar? What? Das denn? Dankeschön für den Sub. Potenzielle Verbesserung. Aha, aha. By the way, was ist Four-Layer Mass Defense? Und was zum Teufel ist... Alter, das ist ja... Mehr Buzzwords wie bei irgendeinem... Management-Ding. Injection Sanitation... Ich kann das nicht mal aussprechen. Was soll denn das bitte schön sein? Injection... Sanitization... Injection Sanitization... Was so... Die meinen quasi, du sollst überprüfen, was die User als Input schicken und das quasi nochmal, wie soll man sagen, escapen ist das falsche Wort. Mal checken, ob das, Sinn ergibt. Layer 9, Rate Limiting und DDoS Protection. Das ist doch mal hier. GLM 4.7 kann... was hast du benutzt? Opus? Ja, warte mal, du hast doch irgendwas geschrieben gerade. Opus, ja. kann doch mal was beibringen, ja. Secrets. Das ist doch einfach... Also das ist natürlich... Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das wie eine wilde Aneinanderreihung von Dingern, so. Guck mal, jeder hat sogar noch eine Tabelle unten drunter. Naja, okay. Jetzt nur mal just for fun, fragen wir jetzt noch mal, was wahrscheinlich irgendeine Gemini 3 Variante davon denkt. Hochgradig professionell. Ja, da kann nichts mehr schief gehen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Keck Business. Und wenn du mir auch mal Hunderttausende für Consulting bezahlen willst, dann nur zu... Hast du Kollegen auf der Arbeit oder Freunde, die ohne AI gar nichts machen können? Freunde habe ich ja prinzipiell nicht. Kennt mich ja. Und es bei jeder Gelegenheit nutzen müssen, um eine dreizeilige Mail zu schreiben. Nee, haben wir nicht. Also wir haben welche, die stehen sehr auf AI-Zeug. Zum Beispiel, unser Azubi macht ja ein Abschlussprojekt. Und die Software, die er da benutzt, die ist vibe-coded. Aber nicht von ihm, wohlgemerkt. Nicht von ihm vibe-coded. Die hat er schon vibe-coded vorgesetzt bekommen. Ja, generell ist mir das aufgefallen. Ich habe ja auf der Arbeit eine Lizenz oder so für Gemini. Kann man dann verwenden, auch in Visual Studio Code und sowas. Und das sagt gefühlt bei jeder Frage so nach dem Motto, ein sehr guter Punkt, sehr gute Lösung. Der schleimt dich erstmal 2-3 Sätze voll, um dir dann zu sagen, was denn wirklich Sache ist. Sind Updates fertig? Updates sind die ganze Zeit schon fertig. Oh, werden keine Updates mehr laufen. Jo, Chat, dann würde ich sagen, machen wir uns mal schlau. Wie gesagt, ich habe nichts geplant für heute. Wir machen uns jetzt mal schlau, was bei dem MongoDB-Hack. Kann man bei deinem lokalen AI... Das ist nicht lokale AI-Stells. Das ist im Prinzip nur eine Software, die das schön im Terminal einbinden lässt. Also kannst damit auch lokal... Das ist hier Open Code. Das ist nicht lokal. Das ist nicht Open Code. WTF. Das Falsche. Das da. Die Software ist Open Code. Die Models sind kostenlos, aber nicht lokal. Ich habe es auch mit lokalen Models probiert, aber lokale Models habe ich nichts Gutes gefunden hier. Zum Beispiel habe ich ein paar Sachen mit LM Studio laufen. Das kannst du machen. Habe ich auch gemacht. Ich habe einen Default Prompt. Ich kann euch meine Config zeigen. Config. Ich hoffe, ich habe da keine API-Keys drin. Sack, Leute. Oder Chat, versprecht ihr mir wegzugucken, wenn API-Keys drin sind? Okay, gut, dann mache ich das jetzt auf. Open Code Config Vim Open Code JSON. Okay, da geht's los. Lass mal kurz gucken, habe ich AP-Keys drinne? Nein, habe ich nicht. Ha! Nice. Guck mal, die habe ich alle ausgelagert in andere Files. Keine AP-Keys drinne. Ja. Also, was ich habe, Also, die haben 4 kostenlose Models bei OpenCode, die man benutzen kann. GPT-5 Nano, GLM 4.7, CrocCode und Minimax M2.1. Hier habe ich, hier sieht man, hier hatte ich mein lokales angebunden. Zum Beispiel... Ups. Nee. Irgendwas gemacht. Zum Beispiel hatte ich hier GPT-OSS-20B mal laufen. Das ist... Was noch ganz gut bei mir mit in RAM und so gepasst hat. Das war aber alles nicht das, ja. So, die Default Agents habe ich disabled. Ich habe einen Modus für Frage, für einfach Fragen stellen. Der verwendet GLM 4.7. Dann habe ich einen Prompt definiert. Das ist das, was du meintest. Mit diesem kann man nicht Default überall dranhängen. Doch, kann man, zeige ich dir auch gleich. Ich habe einen Default Prompt für alle meine Models. Dann habe ich noch ein paar Tools erlaubt. Tools sind die Dinger, die das Model quasi außerhalb von seiner Text Generation machen kann. Also es kann zum Beispiel auf Dateien zugreifen, kann per Web-Request Webseiten abrufen, kann auf Bash zugreifen, kann Dokumente abrufen, kann Web suchen, kann keine Web suchen durchführen. Und hier unten drunter habe ich sogar noch explizit geregelt, was alles erlaubt ist in der Bash. Und wie gesagt, meine Models haben keinen Write-Zugriff auf Dateien. Also ich Vibe-code damit nicht. Ist alles verboten. Das Einzige, was er machen darf, ist mit Cat Dateien erstellen, nachdem er mich gefragt hat. Sonst darf er nur LS und PWD machen. So, dann habe ich das gleiche nochmal für Minimax ML2.1 und nochmal für GPT-5 Nano. GPT-5 Nano benutze ich nur, wenn schnell gehen muss und ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Weil da kann man auch ChatGPT direkt verwenden oder den AI-Modus von Google oder irgendwas, wenn es kostenlos sein soll. Guck, weil ich habe auch Thinking disabled, dass es schneller geht. Die Antworten sind jetzt nicht so extrem geil von GPT-5 Nano. Dann habe ich noch ein paar kurze Kommandos für README erstellen und Projekt erklären. Dann habe ich hier noch die 2 MCPs angebunden, Context Team und Tavili, das hier für Websuche und das hier für aktuelle Open-Source-Projekt-Dokumentation. Und dann habe ich ein Default-Prompt. Vim Default. Das habe ich mir... Genau. Das kriegt er quasi bei jedem Chat am Anfang mitgepiped. Das habe ich von der offiziellen Webseite für Context 7. Und Context 7 ist wirklich nice. Also kann man ich kann das gerade mal zeigen. Kann man zum Beispiel, pass auf, jetzt ist Vorführeffekt, das geht wahrscheinlich nicht. Ja, da kann er jetzt wirklich sagen, so irgendwie, Ahnung hier. Man kann übrigens, also, Deutsch und Englisch ist immer so ein Ding, ja. Ich habe den Eindruck, die ganzen Models funktionieren ein Ticken besser, wenn man sie in Englisch benutzt, aber gehen in Deutsch auch vollkommen klar. Gibt es neuere APIs, die ich in Main.rs verwenden kann? So, mal gucken, ob der Versionen... So, das ist natürlich eine bescheuerte Frage, aber da kommt dann schon was. Mal gucken, ob er selbst auf die Idee kommt, Tavini zu suchen. Es denkt. Achso, dadurch, dass es die Free-Version ist, bist du auch manchmal ein bisschen gedrosselt, ne? Ah ja, guck mal, jetzt will er Web-Requests machen, was eigentlich sehr sinnig ist. Kann ich ihm sagen, ja, okay. Das Web-Requests stehen bei mir auf Ask. Guck, da muss ich wirklich immer bestätigen, dass er Web-Requests machen darf. Okay, er denkt nicht, dass er Context 7 fragen muss. Oder ob er Tavili darf er eh nicht. Er denkt nicht, dass er Context 7 fragen muss. Oder vielleicht fragt er noch Context 7. Mal gucken. Ja, und man sieht, es ist ein bisschen langsamer dadurch, dass es halt die komplette Free-Version ist. Aber das Model ist gut, also für kostenlos. Also ganz ehrlich, für kostenlos kann man sich bei diesen drei Models wirklich nicht beschweren. Ach, guck mal, jetzt fragt der Kontext 7 nach. Guckt noch nach, ob es aktuelle Varianten gibt. So, jetzt. Ja, ist ja gut. Die Sachen darf er nicht machen. Genau, jetzt erzählt er mir hier, was er gefunden hat. Also, basiert auf deiner Analyse deines Codes und der aktuellen Rust-Ökosystem-Updates. Hier sind die wichtigsten Neuigkeiten. Axum 0.78, du verwendest 0.8x, was? Achso, ich hab bereits, ich wollte gerade sagen, was hat er denn? Was will er mir denn mitteilen? So alle. Mögliche Verbesserung für deinen Code. Modernerer Ansatz für den WebSocket-Händler. Ah, oder? Guck mal, es gibt, da sieht man, das hat richtig was gebracht hier mit Kontext 7 und den Websuchen, weil das Model hätte normalerweise überhaupt keinen Plan, dass es Tokyo 1.5 schon gibt. Upgrade-Opportunität für dein Background-Update. Aha. Es gibt eine neue Sub-Version. Ja, und sowas. Also, da sieht man, das ist schon nice, wenn man aktuellen Kontext aus dem Internet bekommt. Ja, das müssen wir uns nicht alles durchgucken. Aber schon nice. Also, ganz ehrlich, für das alles kostenlos ist an der Geschichte. Aber wo wir wieder dabei sind, ja, wenn was kostenlos ist, muss man sich fragen, ob man nicht selbst das Produkt ist. Ist das schon echt nicht verkehrt? Max, können wir mal wieder Plants vs. Zombies? Nee, können wir nicht. Kann ich auch sagen, warum? Ich wollte eigentlich mal wieder spielen, weil sie ja diese Remastered-Geschichte angekündigt haben. Aber nachdem ich gelesen habe, dass das quasi komplette AI-Slop sein soll, diese Remastered-Geschichte, hat mich der Bock da drauf verlassen. Da wollte ich nicht mehr. Ich habe gedacht, nee, dann nicht. Guck, also wer sich mitgekriegt hat, da gab es so ein Remaster. Replanted. Das alte. Boah, das alte habe ich so viel gespielt. Ja, Schrott. Gut, da gucken wir jetzt mal das Video zu MongoDB. Nee, nicht zu Honey. Zu MongoDB. Was da los gewesen ist. Guck mal hier. Nein, wir gucken jetzt nicht hier. MongoDB Situation is crazy. 2 Tage.
When I awoke Christmas morning to
open. Sieht das aus, ist er gerade aufgewacht.
Open gifts with my children, and instead I was greeted with a CVE that affected MongoDB. Not a great time for anybody who's in the world of database maintenance right now. So MongoBleed is the bug we're talking about today. It is a
MongoBleed. Schon mal guter Name, erinnert mich ein bisschen an Heartbleed.
Vulnerability that allows an unauthenticated attacker to leak sensitive server memory out.
Ja, okay, das ist voll für den Arsch. Da hast du gleich gelitten. Da hast du gleich gelitten. Übers Netzwerk ohne Authentifizierung random Sachen aus dem Speicher. Musst du lange noch auslesen, dass du wichtige Sachen drin hast.
Of the MongoDB server process. Not a great place to be if you are in the world of maintaining.
Irgendwie ganz stimmt Sound und Lippenbewegung nicht. Ist das eine AI? Hat er sich AI generated?
Database infrastructure. Also not a great place to be if you exist on the internet because someone dropped this proof of concept publicly on Christmas. If you're this guy, come on, brother. You couldn't have waited till the next day over? Whatever, it's fine. Mongo Bleed is an allusion to Heartbleed, the vulnerability in OpenSSL from 10 years ago. God, I'm so old. 2014, which basically the same kind of thing happened to OpenSSL, where because of an out-of-bounds read error, you were able to leak memory out of OpenSSL.
Zu Heartbleed habe ich damals sogar ein Video gemacht. Guck, da habe ich sogar, guck mal, 2014. Heartbleed stellst. Vor 11 Jahren. Da habe ich noch Videos gemacht. Leute, ich war kurz davor, ein Video heute aufzunehmen. So Neujahrsansprache mäßig.
Which was able to leak sensitive cryptographic information about an open.
Boah, das ist so hell. It's just blended mich.
Server, for example, okay? So, Mongo Bleed is basically the exact same thing. The way this works is MongoDB is just like any other network-facing daemon, right? You talk to it over some kind of binary format. In this version, it's called BSON, or I think binary server object notation. And the way that you talk to it, the messages can be compressed over zlib, right?
Du hattest mal gesagt, du machst YouTube-Video, wenn Windows ihr EOL durchzieht. Du meinst bei Windows 10, oder was? Machen sie ja gar nicht, sie ziehen es ja nicht durch. Kriegst ja mittlerweile Extended Support kostenlos.
It's a compression algorithm. And to talk over zlib, you don't need to be authenticated, right? You can actually do the authentication transaction over this zlib compression. So therefore, vulnerabilities that are exposed via zlib are exposed to people pre-authentication, right? Unauthenticated attackers.
Yeah.
The way this works is you send the server a compressed message, but inside of the compressed message, you actually control the field that says, oh, by the way, the uncompressed size of the data after it's been decompressed is this size, right? You, the attacker, control that data. MongoDB.
Moment. Sending a compressed message with inflated uncompressed size. Also heißt. Also ich schicke eine Nachricht mit komprimiertem Inhalt, aber ich sage gleichzeitig, dass es viel größer ist, wenn es entpackt wird, als es eigentlich ist, oder wie? Okay, MongoDB allocates a large buffer based on attacker slam. Okay, also kann ich sagen, hey, guck mal, hier ist eine komprimierte Nachricht. Unkomprimiert bin ich 512 MB groß.
It allocates a buffer based on how big you say your decompressed buffer is. The zlib library is going to use the actual data and decompress the data into that buffer. But there's extra room left over because you said the decompressed buffer was actually bigger than it really is.
Ja gut, normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist der restliche Speicher ist mal zumindest genullt.
And then MongoDB treats that entire transaction as valid and it will send you the response, right? The reason why people are calling this MongoBleed, by the way, is that this is.
Ja, aber Moment. Okay, ich verstehe es jetzt. Das heißt, der Speicher wird nicht gezeroed, sondern das ist einfach freier Speicher irgendwo im Prozess Memory Space, der nicht gezeroed wird und man quasi dann nicht nur von bis wohin die Nachricht reingeschrieben wurde, sondern alles zurückgeschickt bekommt, wo dann halt auch theoretisch Sachen drin sein können, die früher mal von einer anderen Stelle beschrieben wurden und sensitive Sachen drin stehen, wenn ich das richtig verstehe. Ich frage, warum macht man denn, also bei sowas würde ich doch immer gucken, dass der Speicher wenigstens gezeroed wird nach dem Allocaten oder am besten schon gleich sagen, ich will zero allocated haben. Aber gut, das kostet natürlich Performance.
And it will send you the response, right? The reason why people are calling this MongoBleed, by the way, is that this is exactly how Heartbleed worked back in 2014, okay? The classic XKCD comic kind of explains it pretty simply. Server, are you still there? If so, reply potato. By the way, potato is 6 letters. User Meg wants these letters. Potato. Are you still there? If so, reply bird, 4 letters. User Meg wants these 4 letters, bird. Server, if you're still there, if so, reply with the word hat. Oh, and by the way, hat is 500 letters long. User Meg wants these 500.
Ich kann mich an Heartbleed gar nicht, ist gut, dass ich ein Video damals drüber gemacht habe. weil ich könnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, was Heartbleed was da genau gewesen ist.
Letters hat, and then it dumps all of the data behind the variable hat, right? So to show you the vulnerability working, right, we have a vulnerable version of MongoDB set up. This came again with the MongoDB POC that went live on Christmas. Jesus Christ. You run Docker Compose.
Boah, da bin ich jetzt aber verwundert, dass ausgerechnet er Windows benutzt.
I have Docker Desktop running, and what you can do here is it'll run the server for you, and now you have a vulnerable version of it running locally. Now, if we go into the, not hello world, if you go into MongoBleed, you do a little Python 3 on the MongoBleed script, it's going to send the payload to the server, and it's going to leak out arbitrary data up to some fixed amount and just write that to a file. Like that is the entire exploit. It is that simple. And before we keep going, look at that, guys. I'm almost at 1 million subscribers. If you could smash that sub button, I really would appreciate it. It mean the world to me. Thank you so much. So the magic of the exploit is literally just in this one Python function here, send probe. What this function
does is set up ich glaube, wir haben es verstanden. Das ist aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es solche Sachen gibt. Übrigens, by the way, das wäre so eine Sache, die wäre dir mit Rust nicht passiert. Die wäre dir mit jeder anderen x-beliebigen Managed-Sprache aber auch nicht passiert. Es sei denn, du machst da irgendwelche Unsafe-Sachen, da kannst du natürlich immer noch rumwursteln.
A message to send to the server, right? And it does this using zlib compression. And then within the actual message is going to be compressed, you have this op compressed message, right? It's a structure that MongoDB reads out to, you know, to read information about what is being compressed and decompressed. And so you have the original opcode, the message that is being sent to the server. But here is where all the evil happens, right? You have buffer size. This is the size that the server is being told that the decompressed message length actually is, even though it depends on just what the data actually naturally decompresses to, right? So because of this, you can say,
Ich glaube, wir haben es verstanden. Was noch interessiert wird, wie MongoDB drauf reagiert hat.
You see my point, right? Like just things that are sensitive that are not meant for other people could be disclosed through this vulnerability. And as a result, hackers take no time to
Moment, Rainbow Six Siege Server? Sind die von MongoDB-Sachen betroffen? Damit hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Rainbow Six Server.
Take advantage of a good vulnerability. It seems like Ubisoft claims that Rainbow Six Siege servers have been breached, as well as Rainbow Six is also super fucked. So there are a couple games that have been potentially popped. I don't know. There's no claim here that it is because of the breaking news. So VX Underground, who is a well-known hacker malware person on Twitter, basically he kind of did a little rundown of what's actually happening with regard to Rainbow Six Siege. So there have been, I guess, multiple instances of breaches of Rainbow Six Siege that involved different groups of people. There is a second group of people that is unrelated to this first breach that did exploit the MongoDB instance from Ubisoft using MongoBleed, which allowed them to pivot to an internal Git repo.
What?
And then they exfiltrated a large portion of Ubisoft's internal source code, which is probably...
Alter. Hackerman's am Start. Das heißt, die haben Sachen rausbekommen aus der MongoDB, wo sie dann mit Zugriff auf ein internes Git-Repo hatten. Large portion of Ubisoft internal source code. 90er bis present.
Leading to the gigantic hacks that are happening right now. I'm just scrolling Twitter as I'm making this video, and there are like people who are saying that things they've bought in game are getting stolen, gifted roughly 339, what is that, $1 trillion of in-game currency to players. So there's a lot of bad stuff going on. And yeah, we are talking about like four groups of different people supposedly hacking into Ubisoft servers. So if you're Ubisoft, not having a great time. I do want to highlight, by the way, that MongoDB.
Vielleicht hing das wirklich zusammen, die Rainbow Six Siege Server und dem MongoDB Hack.
MongoDB's Atlas database, which is their self-hosted version of MongoDB that people can rent out. This was patched well before anything went public. So if you use Atlas, don't worry about this. the only instances that are still vulnerable are instances that have not been updated that are, you know, still exposed to the vulnerability post the release of the POC on Christmas. So TLDR, right, if you use any of these versions of MongoDB, these versions are affected, and the way that you fix it is you upgrade to the newest version. Just go.
Interessante Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass das so große Auswirkungen wieder hat. Aber klar, ich war MongoDB wird von vielen benutzt. Kann schon sein. Natürlich besonders bitter, wenn sowas an Weihnachten passiert. Da ist aber nicht ist keiner da. Tja. Hattest du Bereitschaft? Nö. Hatte ich nicht. Ich habe den ganzen Monat Urlaub, da habe ich auch keine Bereitschaft. Gab diesen Monat da nicht viel Kohle oder gibt diesen Monat nicht viel Kohle. War der Java-Stealth nicht auch an Weihnachten? Du meinst die Log4j-Geschichte, ne? Log4Shell oder wie das hieß. Das könnte auch gewesen. Ich weiß es. Irgendwas war in letzter Zeit auch mal an Weihnachten. Ach ja, okay, nee, November 2021 war das. Dezember 2021. Ja, was jetzt? Wie jetzt? Das könnte tatsächlich auch dann irgendwann um Weihnachten rum gewesen sein. Kennst du schon NetStat Written in Go? Hat das die Welt gebraucht? Zeig mal her. DBPort. Es ging um irgendwelche Managed-Geschichten von MongoDB. Da musst du ja vom Internet aus drauf zugreifen können, weil willst du die sonst benutzen? Prettier way to inspect network connections. Aha. Ein besseres NetStat. Also dieses Tool hier, der Ersatz für NetStat, hat im deutschsprachigen Raum eine echt schlechte Benamung, oder? Für den deutschsprachigen Raum. Traust dich ja kaum, das auszusprechen, dass nicht irgendeine AI auf Twitch angeht und dich bannt. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, das ist ein cooles Projekt. Aber habe ich mir bei NetStat jemals schon mal irgendein User-Interface dazu gewünscht? Bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Aber ich verwende solche Tools nicht. Ich kann euch auch erklären, habe ich schon oft gesagt, warum ich solche Tools nicht verwende. Das liegt daran, ich bin so oft per SSH remote auf Servern unterwegs. Deswegen habe ich übrigens mein Vim auch nicht mehr so krass customized wie früher. Ich will das nicht verlernen, wie man die Sachen benutzt auf Systemen, die nicht bis zum Ende customized sind. Deswegen benutze ich auch meistens Find anstatt FD. Ein ganz normales Crep, E-Crep anstatt RG, CD anstatt Z-Oxide und was es nicht alles gibt. Oder LS weiterhin anstatt die ganzen Rewritten in Rust Ersatztools, die es da gibt. Ich will das einfach nicht verlernen, wie man ein nicht-customizedes System ordentlich bedient. Deswegen verwende ich die Tools nicht. Und man verlernt das schnell. Ich hab letztens ein Video geguckt. Da waren ein paar richtig gute Tipps drin, ne? Ich glaube, das hier ist das sogar. Genau. Hier, 10 Z-Zisch-Hex. Da waren wirklich einige, können wir sogar gucken, wenn ihr wollt, ein paar gute Tipps drin, aber das ist auch wieder so, wo ich denke, ey, wenn ich mich daran gewöhne, dann ist das halt im normalen Workflow im Kopf so drinne und auf Servern tippst du das dann und da gibt's das nicht. Da waren aber wirklich sehr gute Sachen mit drin in dem Video. Wir können uns das angucken, wenn ihr wollt. Wartet mal. Na, Christmas Music machen wir jetzt nicht.
Software. I like to do so inside of the terminal using my shell of choice.
Okay, wir skippen mal ein bisschen, ne?
Ja. Oh. The first item on this list is one that's an absolute game changer when it comes to typing out long commands, especially if, like me, you sometimes make mistakes. Picture this. You're writing a long CLI command and you realize you made a mistake about...
Das ist ein richtig guter Tipp, Leute. Was jetzt kommt, das ist richtig gut.
Three lines back. In the past, I would normally fix this by navigating using the Z-Shell key bindings, followed by fixing the actual mistake.
Macht fast jeder so.
Feels extremely inefficient. If all of this sounds familiar, then fortunately there is a much more efficient way, which is to make use of a widget called Edit Command Buffer. This widget allows you to open up the command buffer inside of your
text editor. Das ist doch mega nice, oder? Anstatt jetzt da rum zu editieren, hier mit Pfeiltasten und sonst was, kannst, wenn es was Größeres ist, was du editieren musst in deiner CLI, kannst du einfach im Vim aufmachen, da drin editieren, speichern und hast es wieder direkt auf der Command Line. Das ist mega nice. Also unter Bash wusste ich, dass es das gibt, deswegen dachte ich auch immer, dass es das unter Zisch auch gibt, aber ich habe das nie eingerichtet. Da bin ich ernsthaft am überlegen, ob ich das nicht einbauen sollte.
Which in my case is NeoVim, where I can easily correct the mistake using my Vim keybindings and the changes will be applied to my command buffer. In my case, I've bound this widget to the keybinding of Control X, followed by Control E, which has been configured using the following three lines found inside of my .zshellrc. Personally, I find using the edit command buffer to be incredibly powerful when it comes to working in the terminal and typing out longer commands, especially when modifying.
Weiter. Undo.
Parts of a previous command.
Nächste Tipp ist auch super.
Or resolving any mistakes. However, whilst editing the command buffer in a text editor is really powerful, it can't protect you from every mistake that you might make. For example, one mistake I often find myself doing is when using the Control plus W keys to delete a previous block.
Das habe ich auch öfters, dass man dann mehr löscht, als man eigentlich löschen will.
Text, which sometimes accidentally deletes more than I was anticipating. In this case, opening up the edit command buffer won't save me. But fortunately, that's where this next item comes in. As I can just go ahead and press Control and underscore, and it will undo the last action.
Wusstet ihr, dass es das gibt? Also das sind die zwei Dinger, wo ich mir auch jetzt wirklich ernsthaft überlege, soll ich das nicht in meine Config einbauen? Editieren in Vim? Und Undo, das klingt beides sehr praktisch.
That I took. Yes, Z-Shell has Undo, and it's something I absolutely wish I knew about much, much earlier. In addition to Undo, Z-Shell also has a widget to undo an undo.
Ja, Redo braucht man nicht.
One up. This contrasts compared to the next hack on this list, however, which I think is something absolutely worth binding. This is the Magic Space widget, which allows you to expand any historical command. To show what I mean, here I have a class.
Das wiederum, wir gucken uns mal an.
Inside of my Z-Shell terminal,
which, aber
if you were unaware of
ich sag gleich was zu.
Well, you get this one for free. This command is used to execute the previous command from your shell's history, but doing so using sudo, which is really useful when I accidentally forget to type sudo for a command that requires it. Despite its usefulness, however, there is one caveat that I find when running this command, in that if you're not 100% sure what the previous command actually was, then you're effectively playing Russian roulette.
Siehste, deswegen brauche ich das nicht. Das ist was, wo ich mir denke, ja, das sieht in Demos cool aus, aber ganz im Ernst, ja, wenn ich jetzt hier irgendwas ausgeführt habe, wo ich mir denke, oh Mist, das wollte ich unbedingt ein Sudo davor ausführen, dann drücke ich halt einmal nach oben für die History, gehe nach vorne, schreibe Sudo davor. Also, da brauche ich jetzt keinen Shortcut für. Und wie oft kommt das vor? Das ist jetzt ja nicht, dass das jeder zweite Befehl ist, den man tippt. Also das sieht cool im Demo aus, in der Demo aus, praktisch gesehen braucht man es eigentlich nicht.
Fortunately, because I bound magic.
Deswegen skippen wir das jetzt. Das nächste finde ich auch nice. zu wissen, dass es das gibt.
Okay, so the fourth hack on this list is one that I've...
Habt ihr, Moment, Chatke, habt ihr Tipps, wie man das ganze Shell-Zeug einfach lernen kann? Ja, einfach täglich benutzen. Das ist wie bei vielem. Man kann sich noch so viele Tutorials angucken oder irgendwelche Guides oder sonst was. Nichts übertrifft selbst benutzen. Benutze das einfach jeden Tag. Und wenn du sagst, ey, ich will doch aber eigentlich gar kein Linux als Hauptbetriebssystem einsetzen, dann hast du zwei Varianten. Entweder du benutzt WSL oder du installierst eine Linux-VM und machst das wie ich, einfach auf dem zweiten Desktop eine Linux-VM und dann lernst du auch noch drumherum neben Shell noch ordentlich was über Linux. Das Beste, was du machen kannst, ist wirklich täglich den Kram benutzen. Und versuchen damit halt auch Probleme zu lösen. Es gibt viele, die das nicht kennen mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich würde sogar mal fast sagen, locker die Hälfte. Das ist jetzt einfach mal so Gefühl, die ich so aus Bauchgefühl, ja. 50% der Leute, die regelmäßig was mit Linux machen, haben keine Ahnung davon, dass du Ausrufezeichen für das Kommando schreiben kannst. Das ist aber auch nicht schlimm, weil man braucht es eigentlich nie. So gut wie nie. So weiter. Aber das hier finde ich auch wirklich auch ganz nice.
Is definitely worth knowing. Okay, so the fourth hack on this list is one that I've.
Als Entwickler braucht man eine Shell selten. Was? Ich brauche das laufend. Und wir machen ja auch sehr viel Progress-Content im Stream. Also wenn ich was entwickle, okay, es hat jeder, gerade Entwickler, ne, hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Workflow. Weißt du, wie das bei mir aussieht, wenn ich was bastel? Wir nehmen jetzt mal das hier, ja. Bei mir geht das immer los in der Shell-Session. Immer. So, das ist ein Rust-Projekt. So, ich starte jetzt meine IDE. Ich benutze mittlerweile Dev-Container, sodass ich von den ganzen Supply-Chain-Angriffen nicht so sehr betroffen bin. Dauert dementsprechend einen Ticken länger, bis meine IDE offen ist. Da müssen wir, aber das erste Mal ist jetzt nicht so wild, müssen wir kurz warten. Ich übe Rust-Projekt. Das hat keinen größeren sittlicher Nährwert, hätte mein Opa da jetzt gesagt. Das gibt's auch nicht auf GitHub. Das ist einfach nur zum Üben gewesen. Guck hier da. Das macht nichts. Das stellt ein paar Metriken bereit und rechnet zusammen, wie viel. Ah, Moment. Ich muss das ja noch richtige Projekt starten. Rechne zusammen, wie groß alle Dateien in einem Verzeichnis sind und sowas. Nix Großartiges. Einfach nur, um ein bisschen Rust zu üben. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an den... Ich sitze gerade im Chat nicht mehr. An den gottverdammt lieber Hund. Wenn du als Entwickler das nicht viel benutzt, machst du dann so Sachen wie Projekt ausführen und Projekt bilden und sowas? Machst du das hier über die IDE immer? Weiß ja nicht, welche IDE du benutzt. Also ich benutze die IDE wirklich nur zum Programmieren. Alles andere mache ich übers Terminal. Also so, guck mal hier, ich könnte jetzt natürlich hier drüber das Projekt bauen, hier drüber das Projekt ausführen und sowas in der Richtung. Mache ich nicht. Ich benutze das rein zum Entwickeln und wenn ich es dann wirklich ausführen will, mache ich hier Cargo Run zum Beispiel. So. Oder noch besser habe ich hier eine Run-Datei oder mit Bacon oder so. Das ist ein sehr nices Tool. So zum automatischen Reloaden. Okay. Selbst mein Java-Zeug, was wir hier gebaut haben, wir haben ja letztens auch was in Spring Boot gemacht und mit Quarkus. Selbst da habe ich alles über die Kommandozeile gemacht, außer eben das Programmieren. Ich finde das, also das ist halt mein persönlicher Geschmack, ne? Also je nachdem soll jeder machen, wie es am besten funktioniert. Ich finde es immer hakelig, diesen ganzen Kram über die IDE zu machen. Wenn man gerade hier gute Command-Line-Tools hat, wie bei Quarkus oder hier bei Rust oder bei Go auch. Ja. Und bei mir ist es halt so, wenn man das hier ausführen zum Beispiel, so, jetzt lassen wir das Projekt mal laufen. Jetzt, wenn ich jetzt hier was drin ändere, hier zum Beispiel, ich will das hier jetzt ändern, dann reloadet er das automatisch für mich, die Webanwendung. Guck hier, sieht er auch, ist gerade abgekackt. Zack, jetzt reloadet er und es läuft wieder. Und ich hab's gerne in der Shell, weil ich so Sachen wie Endpunkte, also Web-Endpoints, teste mit Curl und anderen Command-Line-Tools. Man kann das alles, ich weiß, es gibt mittlerweile Möglichkeiten in der IDE, dass man solche so Request-Files macht, wo man dann in der IDE irgendwelche Requests ausführen kann und sowas. Ganz ehrlich, warum so kompliziert? Die Shell ist das Beste dafür. Da kann man Sachen curlen, man kann WebSocket-Verbindungen mal schnell ausprobieren. Wunderbar, man kann hier irgendwie auf der Kiste noch selbst was aus. Man kann sogar keine Git-Commits ordentlich machen. Ganz ehrlich, ich persönlich hasse alle Git-Plugins von, angefangen von Visual Studio Code, IntelliJ bzw. die ganzen Chat-Prinzip. Ich kann diese ganzen Git-Plugins, ich kann die nicht ab. Auch für Vim nicht. Ich kann die nicht ab. Der einzige Weg für mich, ordentlich Git zu benutzen, ist Terminal. Das ist das Einzige, wie ich das benutzen kann. Also eine der Sachen, wofür ich es mir gefallen lasse, dass man ein grafisches Frontend nimmt, ist für einen ordentlichen Graph malen. Aber sogar das geht ja. Kein Git-Repo. Aber sogar, das haben wir hier irgendwo, ein Git-Repo. Hier, Git-Repo. Ja, man kann auch sagen, git log minus minus graph. Und dann malt er solche Dinger hier. Das ist natürlich, ich gebe zu, das ist wirklich nicht so geil im Vergleich zu einem ordentlichen GUI dafür. Aber so für ein bisschen Übersicht ist das komplett fein, ja. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie einem, wir können uns jetzt mal angucken, wie der Linux-Kernel, wie da die Commit. Ja. Wie gesagt, Geschmackssache, du bist da dran gewöhnt, das mit IntelliJ zu machen, deswegen kommst du damit klar, ich bin es halt nicht gewöhnt. Und immer wenn ich mich mal ein bisschen versucht habe, dran zu gewöhnen, fand ich es eklig. Aber, okay, jetzt klonen wir erstmal eine halbe Stunde, bis wir den Linux-Kernel geklont haben. Aber gut, ist halt so. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Linux-Kernel. Nee, ganz so lange dauert es wahrscheinlich nicht. Ich will nämlich mal gucken, wie das damit aussieht. Aber Chat, ihr habt recht. Für Diffs ist es auch ganz gut, sich das im GUI anzuzeigen. Wobei ich ja persönlich bei Diffs tatsächlich Vim-Diff beziehungsweise den ganz normalen Edit-Mode, wo man dann diese Marker im File hat, auch gar nicht so schlecht finde. Good luck. GLHF. Ja. Also wie gesagt, ich kann ja nur empfehlen, es einfach täglich zu benutzen. Und halt auch wirklich versuchen, Probleme damit zu lösen. Dann kommst du da schnell rein. Ganz im Ernst. Also an Terminal-Befehlen, was brauchst du denn da? Da brauchst du vielleicht 20 Befehle und du kommst gut hin. So für Daily Usage, ja. Mit der Zeit lernst du noch mehr, aber mit 20 Befehlen kommst du schon gut hin. Oh, Linux klont immer noch. Aber was auf jeden Fall praktisch ist, wenn du dich dann halbwegs sicher fühlst im Terminal, ein bisschen Shell-Scripting. Das bringt ja auch als Entwickler viel. Ja, zum Beispiel für GitHub Actions oder irgendwelche CI-Geschichten. Oder sei es nur, wenn du wirklich dann über Kommandozeile benutzt, dass du irgendwie einen Bild.sh hast, der Sachen für dich automatisiert und sowas. Also ein bisschen Shell-Scripting ist das Beste. Du musst jetzt kein Bash-Profi sein, wie Dings hier. Gibt's auch einen YouTube-Channel. Bash Progress Bar. Da habe ich letztens. Ja. Du musst ja nicht gleich der Experte sein wie er hier, wenn es um Bash-Scripting geht. Da wird immer abgedreht, dass das Zeug fabriziert. Guckt euch diesen Krempel hier teilweise mal an. Also man muss es ja nicht übertreiben mit Bash-Scripts, ja. Aber so ein bisschen Bash-Scripting ist nicht verkehrt. Was ist das? Das ist ein Projekt, wo ich selbst Rust mitlerne. Das macht nichts Sinnvolles. Das macht nur so ein paar kleine Übungssachen so. Wie groß sind alle Dateien in einem Verzeichnis zusammen und solche Geschichten? Einfach so ein bisschen Rust zu üben war das. Und dann stellt es das Ganze per HTTP zur Verfügung als Prometheus-Metrik und sowas. Also das macht nichts großartig Tolles, worauf die Welt gewartet hat. Ich sehe öfters in vielen Stellenanzeigen, dass man Linux-Kenntnisse braucht. Was wird denn da genau erwartet? Das kommt auf die Stelle an. Würde ich mal ganz spontan so sagen, ja. Kommt auf die Stelle an. Linux-Kenntnisse kann ja alles sein. By the way, ich finde es übrigens auch nicht schlimm, wenn man da im Vorstellungsgespräch ist und das so fragt, was genau sie sich denn da drunter vorstellen. Wenn es einen interessiert, ja, da hat man übrigens ein bisschen Gesprächsstoff. Also wir hatten mal einen, der hat sich mit langjähriger Linux-Erfahrung beworben und da haben wir rausgekriegt, also dann Vorstellungsgespräch haben wir rausgekriegt, dass das im Prinzip nichts anderes war wie Ubuntu mal vor 5 Jahren in VMware installiert. Langjährige Linux-Erfahrung. Also spontan würde ich sagen, Linux-Erfahrung, was damit gemeint? Du kannst dich sicher auf einer Kommandozeile bewegen. Wobei das halt auch so ein Ding ist. Es kommt immer auf den Beruf an, ja? Also wenn du dich jetzt als Linux-Admin bewirbst oder sowas gibt's ja nicht mehr. Heutzutage sind das ja alles DevOps-Engineers oder Site-Reliability-Engineers oder sowas. Oder wenn du dich jetzt als Entwickler beispielsweise bewirbst und da steht Linux-Kenntnisse, da würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass du der krasse Kommandozeilen-Hackerman bist. Aber ich würde zumindest erwarten, okay, kann sich auf dem Linux-System so ein bisschen bewegen, ja? Kannst mal in ein Verzeichnis gehen und in den Logdatei angucken und sowas in der Richtung. Würde ich erwarten. Wohingegen, wenn sich jetzt einer als Linux-Admin bewirbt, da würde ich schon mehr erwarten, als dass er sich sicher auf der Kommandozeile bewegen kann und da ein paar Sachen ausführen, ja? Da würde ich dann auch erwarten, dass der weiß, okay, wie funktioniert Syslog? Oh, wie funktioniert Systemd so ein bisschen? Okay, jetzt weiß keiner, wie genau Systemd funktioniert, aber wie starte und stoppe ich Sachen? Wie erstelle ich ein Unit-File? Wie kann ich Kernel-Log-Messages lesen gescheit? Bash-Scripting und sonstige Geschichten. Also kommt ein bisschen auf den Job an. Linux-Lernen ist beste Investition überhaupt für die Zukunft, finde ich, in der IT. Wenn man einen IT-Job hat. Linux ist schon überall und Linux wird auch noch viel mehr sein in Zukunft, meiner Meinung nach. Außer auf Desktops im Business Enterprise Umfeld. Joblisting Review. Oh, das one sec. Ja, was ist? Okay. Kam gerade jemand rein. Ich weiß, dass ich mute war. Oder war ich nicht gemutet? Habt ihr alles gehört? Nee, oder? Nee. Egal, war ja auch nichts Schlimmes. Was wollte ich sagen? Joblisting Review. I don't know yet. First, I need to make YouTube videos again. But we can do it on Twitch. Do you mean the YouTube videos or the Twitch streams? I would say we do it next year on Twitch. YouTube. Yeah. I don't know yet. Systemd plus Linux. Keratos, dankeschön für den Sub. Gucken wir das Video noch weiter. Ja, machen wir. Ganz verpeilt, ja. So, Linux ist fertig. Ausgecheckt. Oh, wie meine Shell laggt, ey, da drinnen. Mal gucken, wie da der Craft aussieht. Oh, keine gute Idee, das zu machen im Linux-Repo. Oh, doch geht's. Ja, so sieht das bei Linux aus. Meine Güte, ey. Die haben aber auch ordentliche Comment-Messages, ne? Also ich finde, mit dem Graph kann man durchaus was anfangen. Ja, ein GUI ist schöner. Das ist auf jeden Fall Kirby-Musik. Ja, aber ich finde, der Graph geht. Aber GUI ist schon schöner. So, und jetzt muss ich das Ding mal ganz schnell wieder löschen. Mal gucken, wie groß das Linux-Repo ist, wenn es ausgecheckt ist. 7,8 Gig. Das geht doch voll klar. Doch voll klar. So, jetzt muss ich das Video aber wirklich schon fertig gucken. Cool. In einer halben Stunde muss ich übrigens weg. Genau. Ja, das hier.
Always struggle to find a good use for. But recently, I've managed to find not one, but three. This is the CHPWD hook. Which
das fand ich auch super interessant, dass es das gibt. Ich habe keinen Anwendungszweck dafür, aber es gibt in Z-Shell so viel, von dem man nichts weiß.
Allows you to execute a command whenever you change into a different directory. Yep. To short, I mean, if I go ahead and add in the following code into my .zshellrc, which sets up chpwd so that it executes ls, followed by then opening up a new shell window. Now, every time I change into a different directory,
es finde ich halt überflüssig as fuck, aber ich find's cool, dass das geht.
The ls command is executed, showing me that directory's contents. As I've mentioned before, I've always struggled
man
to
könnte,
find a good...
Also, man könnte damit zum Beispiel Environment-Variablen setzen für bestimmte Projekte und sowas, wobei das ziemlich unübersichtlich wird mit der Zeit.
CHPWD hook. That is, until I started to use nix/nixOS. Now I have a simple hook that will automatically load a Nix develop shell whenever I enter a project directory that contains a Nix flick, and provided I'm not inside of a Nix shell already. Whilst there are other tools out there to achieve this, it's still really nice to have this functionality baked into Z shell, especially if you care about your system's bloat. In addition to Nix shells, the second way that I like to use the CHPWD hook is when it comes to Python projects that have a virtual environment, as you can easily configure a hook to automatically load it whenever you enter a directory that
das ist nice, ja, das finde ich, das ist ein guter Anwendungszweck.
Contains one. One thing to mention is that you can only define a single CHPWD hook function, which
ja, aber ich finde es cool, dass es das gibt. Ich habe jetzt keinen Anwendungszweck für, aber ich bin immer wieder begeistert, was so alles in Z-Shell drin ist. Sponsor. Moment, skippen wir mal.
Okay, so the fifth hack on this list is one that I use to allow me to open up a file in the terminal without needing to type out the associated command. For example, here I have the following JSON file, which I want to print the contents of. Rather than specifying the command I want to use, such as JLS or bat, I can instead just call the
Guck,
file name itself.
Dazu muss ich sagen,
open it up for me.
Chat, da sind wir wieder beim Thema. Er verwendet irgendwelche Nicht-Standard-Tools. Wenn ich mich jetzt dran gewöhne, bat anstatt cat zu verwenden, dann tippe ich das auch auf irgendwelchen Servern und wundere mich, warum es nicht funktioniert. Nicht nur, dass ich super Noob-Kack-mäßig dumm aussehe, wenn jemand sieht, dass ich Bat anstatt Cat tippe und es auf dem Server nicht funktioniert. Es ist auch nervig. Also deswegen benutze ich diese Sachen nicht.
JLS or bat, I can instead just call the file name itself and it will open it up for me with the
Schaust du privat YouTube-Videos in normaler Geschwindigkeit? Ja, aber ich mach meistens den hier. Warte mal, ich mach meistens den hier.
The associated command. For example, here I have the following JSON file, which I want to print the contents of. Rather than specifying the command I want to use, such as JLS or bat, I can instead just call the file name itself. And it will open
Und dann, wenn ich da bin, wo es mich interessiert, lasse ich in normaler Geschwindigkeit weiterlaufen. Man kann nämlich den, also für alle, die das noch nicht wissen, man kann die Maustaste gedrückt halten in einem YouTube-Video und dann spult er in zweifacher Geschwindigkeit. Ohne, dass man hier unten das so doof umstellen muss.
For me with the command that I've configured, in this case JLS. Additionally, I can do the same for the readme.md file. Again, just reference.
Finde ich cool, dass es funktioniert. Ganz im Ernst, ich schreibe einfach Vim davor und dann geht das auch in Vim auf. Da brauche ich keinen automatischen Händler für Dateien.
Sing it by its name and it will open it up for me in bat, allowing me to read it at my leisure. Both of these behaviors have been achieved using something called suffix aliases, which are very similar to typical aliases in Z-Shell, but they run based on a command's suffix, i.e. .json or .md.
Shift, comma.
To show how these work, let's go ahead and create a suffix alias in .go files, so that they'll be opened up using NeoVim. To do so, you first use the alias.
I learned a lot in this video too. I have no use cases for the most... For the most of the things from the video, but a few are really cool. And the first two, the undo and buffer command, I think I will incorporate into my config.
As you normally would, but with the dash s flag, which is used to toggle the suffix option. Then we define the suffix that we want this alias to apply to, in this case go, which means it'll work for any commands that end in .go. Lastly, we then...
Coole Sache, habe ich auch keinen Anwendungszweck für.
And just need to pass in the command that we want to run, which I'm setting to be the editor environment variable, which in my case is NeoVim. Now, whenever we specify a file that ends in .go, it'll...
Ja, also zum Beispiel könnte man es so machen, wenn man eine Datei öffnet, also wenn man eine Datei eingibt, die mit .go aufhört, dann macht er den Ordner beziehungsweise die Datei auf in Goland oder in Vim oder was auch immer. Das ist cool, dass es das gibt, aber... Ach, ich weiß nicht. Das braucht man nicht.
Automatically open up NeoVim and parse a day. In addition to suffix aliases, another form of aliasing that Z-Shell provides are called global aliases, which is also the sixth hack on this list. These are aliases that allow you to use them anywhere inside of a command, whereas typical aliases can only be used at the start. This allows you to define any commonly used arguments or parameters as a simple alias that you can then just drop in into a larger command.
Es ist schon geil, was da alles möglich ist und eingebaut ist, ne?
You know what I mean? I often like to check my disk usage.
Jetzt mal ganz ehrlich davon, Leute. Ihr habt doch bestimmt auch von der Hälfte dieser Sachen hier noch nichts gehört, oder?
Using the du command at my system root. However, whenever I do, I often get back a bunch of errors for files that can't be checked, which ends up polluting my disk usage stats. These can be resolved by forwarding the errors to /dev/null. But typing
Jetzt kommt auch was sehr Praktisches, was ich richtig cool finde.
Is kind of tedious. Fortunately, to easily reuse this pipe command without having to type it out each time, I can define a global alias using the alias command with the dash g flag, followed by the alias's name, in this case any for null error, and setting the alias's value to the same pipe of std error to /dev/null. Now I can run the same command again, this time appending ne.
Ja. Guck, da spart man sich dieses blöde dev-null-Geschreibe. Finde ich richtig cool. Wieder aber mein Punkt, ich verwende es nicht, weil ich dann verlerne, wie ich es richtig benutzen muss. Aber es ist cool, dass es geht. Also wenn jemand wirklich nur auf seiner Kiste arbeitet, ja, und nicht permanent jeden Tag auf 50 verschiedenen Systemen ist, dann kein Ding. Dann optimiert das Zeug bis zum geht nicht mehr. Aber für mich ist es halt nix.
Before, just with less typing. Whilst global aliases are a small hack, they're definitely a good pattern to stick to. Okay, so this next hack is one that's incredibly useful if you happen to use the terminal to manage files, specifically when it comes to...
Ja, das finde ich jetzt nicht so dolle.
Batch moving
was jetzt
or batch
kommt.
Renaming, for which Z-Shell provides a command that is incredibly powerful. This is the ZMV command, which is an advanced move command found in Z-Shell, allowing you to move files around, making use of pattern matching. By default, the ZMV command isn't available in Z-Shell. However, you can enable it by using the following autoload command. Once enabled, we can then use it to perform file management that anyone who lives inside of a GUI is going to be envious about. For example, let's say I want to rename a bunch of log files so that they have the extension of .txt instead of .log. Rather than writing a script to do this...
Wisst ihr was? Ich würde wahrscheinlich einfach schnell eine Schleife tippen. Wahrscheinlich würde ich einfach schnell eine Schleife tippen, ja? Da wäre ich wahrscheinlich schneller wie irgendwas anderes, ja. Ich würde dann irgendwie sowas hier machen, keine Ahnung. For i in Sternchen Punkt was auch immer. Wo gehen wir dann mal hin hier? Rust. Source hier. Ja, for i in Sternchen Punkt RS du Echo Dollar i dann. Bam. So. Und dann würde ich sagen, hier MV das nach da, also irgendwie so. Da wäre ich wahrscheinlich schneller dabei. Wobei das in der Tat gar nicht so einfach ist mit dem Rename.
I can instead use ZMV. First enabling it using the autoload command and then using it with the following pattern. First selecting all of the files that end in .log, using a capture group in order to store the file name, and then referencing the file name inside of the destination pattern using the $1 syntax, similar to say how you would with regex. Now when I go ahead and execute this command, you can see it's renamed all of the files for me with the .txt extension. Very cool. Because of this pattern matching...
Das ist schon nice, aber wie gesagt, gewöhne ich mich dann auch zu sehr dran.
It means you can perform some really complex renaming or Yahtzee. Next up, we have another one of my favorite ways to improve working with directories in the CLI.
Das ist doch nicht mal gültiger Regex. Das ist so Spezialsyntax wieder.
Effectively bookmarking them. This is done in Z-Shell using the hash command with the dash D flag, followed by then using a syntax...
Das wusste ich, dass es das gibt. Das verwende ich aber auch nicht, weil ich die Syntax so hakelig finde mit dem Tilde-Ding.
That's very similar to defining an alias.
Zeigt er auch gleich.
Defining a named directory called
also das
YT,
meine ich nicht, das Aufrufen.
Which is short for YouTube. This is pointing to the directory where all of my YouTube projects are stored. Now, if I want to quickly reference that directory...
Guck, so würdest du dann auf deine Directory-Aliases zugreifen. Ich wusste, dass es gibt, aber das bin ich nie auf die Idee gekommen, das zu verwenden. Generell muss man halt sagen, diese ganzen Hacks in der Shell... Die sparen alle nur so halbe Sekunde versus ganz normale History Search. Ja, weil, guck mal, bevor ich jetzt getippt habe, keine Ahnung hier, CD-Dings YouTube, gehen wir mal davon aus, das wäre mein Download-Verzeichnis oder sowas, ja? Da habe ich entweder gemacht CD-Downloads direkt von ihr oder... Ich habe die History gesucht und Downloads gemacht. Da bin ich schneller als CD YouTube oder CDDL zu tippen.
In any of my commands, I can do so by using the tilde sign followed by the
Shell
name.
Shell History Search ist einfach das Beste.
Open command to open it up in my operating system's file manager. Personally, I find named directories are really useful when it comes to any folders that I often work with
Ich finde das nicht. Finde das nicht so nützlich.
However, when it comes to actually navigating the files, the description down below. Okay, so now we're on to the final two, which is more about customizing certain actions when it comes to the command line buffer. The first of which is when it comes to custom widgets. I've mentioned widgets a few times in this video already, but I haven't really explained what they are.
Widgets.
In case you're unaware, widgets in Z-Shell are a form of function. However, rather than being used to execute commands, they instead are used to perform actions in the terminal and command line buffer. Because they are a form of function, then it means you can also define custom ones yourself. For example, here I've defined the following custom widget, binding it to the keys of Control X.
Das wiederum finde ich richtig cool.
followed by L, which, if I go ahead and press, will clear my Z-Shell history.
Guck, das ist ein Clear, nur dass du das Kommando nicht löschen musst. Das finde ich sehr praktisch. Das werde ich wahrscheinlich auch in meine Config einbauen. Weil das ist so ein Ding so, ey, ob du das jetzt auf dem Server zur Verfügung hast oder nicht, juckt nicht, ja. Kann man ruhig lernen. Das finde ich praktisch, weil es kommt total oft vor, dass man schon was getippt hat und sich denkt, ah, jetzt würde ich gerne einen Clear vorher machen. Wie ich das jetzt immer mache, ist folgendes. Also, mal angenommen, ich tippe jetzt hier gerade was, ja, Grep Omega Lull, und ich sage, ach Mist, ich wollte doch eigentlich hier davor jetzt einen Clear machen. Was ich dann immer mache, ist, ich kommentiere das aus, cleare und dann führe ich es wieder aus. So ist schon cooler.
Keep the current command buffer for me. Basically, it's like the clear command, but even better. Of course, that's not the only custom widget that I have defined. And one of my other favorites is what I have bound to Control X and Control C. This widget will copy the current command on the buffer into my operating system's clipboard, allowing me to then paste it.
Warum nicht Control K? Weil ich mir das immer nicht. Geht gar nicht, guck. Weil ich mir das immer nicht merken kann, was das Shortcut ist für Clearen. Oder ist es nicht L? L ist es. L ist es. Genau, Steuerung L. Ach, das geht auch. LOL! Da muss man das überhaupt nicht binden. Ja, das ist ja komplett unsinnig. Das ist standardmäßig schon Control L. Siehst du mal, gut, dass wir drüber geredet haben. Übrigens, eines der geilsten Sachen ist eh das hier. Als Extensions. Guck dir mal, wenn ich jetzt hier anfange zu tippen LS, dann zeigt er mir an, das letzte LS-Kommando, also das letzte Kommando, was damit gestartet hat, wie ich das weiter, damals, wie es weiter geschrieben wurde, ja. Und jetzt kann ich einfach bei mir hier Ende-Taste drücken und dann autocomplete das automatisch. Das ist quasi Copilot ohne Copilot zu sein. Das ist bei Fish, ja, ich weiß. Das kommt sogar ursprünglich von Fish. Das finde ich sehr praktisch. Also zwei ZSH-Plugins, die ich sehr nice finde. Das erste ist das hier, ja, also hier mit Find, bla bla bla, Find. Und jetzt Autocomplete, das letzte. Ist das History-based? Ja, das guckt, was das letzte Kommando ist aus der History, was damit angefangen hat. Und das nächste ist, dass ich. Guck hier, zack, dass ich Syntax-Highlighting habe für Scripts in der Shell. Also, dass mir das meine Sachen hier Syntax-Highlightet. Und dass ich hier beispielsweise auch Schleifen schreiben kann und sehe dann, wo es anfängt und aufhört. Das sind zwei Plugins. Das ist einmal hier ZSH-Syntax-Highlighting und einmal ZSH Autos Auto Suggestions. Die gibt's im Standard Repo drinne. Also das ist jetzt nichts, was man irgendwie sich ein Git Repo klonen muss und dann Dinger da von Hand hin kopieren. Die gibt's ganz normal hier über den ZSH Completion. Oder ist es das? Bin ich jetzt blöd? Wo ist es denn? Erstmal mein Rust-Programm hier oben wieder. Eindeutig ist über das System installiert. Ach, nicht Completion, Suggestion. Das da, genau. Das ist richtig. Das ist defaultmäßig auch hier im Repo. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wie es unter Ubuntu und Debian aussieht. Wir könnten mal kurz gucken. Ja, Ubuntu 11.10 jetzt vielleicht nicht unbedingt. Nehmen wir mal ein aktuelles 25.10. Gucken wir mal, ob das bei Ubuntu auch dabei ist. Mal Search, Zisch, Suggestion ist auch dabei und Syntax ist auch dabei. Ja dann, easy. Und wie sieht's bei Debian Trixie aus? Ist wahrscheinlich aber auch dabei, wenn es bei Ubuntu dabei ist. Schauen wir mal kurz. Upsearch, Zisch, Syntax. Dabei. Suggestion, Suk. Ist auch dabei. Ja. Also das finde ich Pong, diese zwei Dinger. Oh, schauen wir das hier noch gerade fertig.
Wherever I want. Very cool. In order to define custom widgets, you make use of the ZLE command. Know in the comments down below. Okay, so the last Z-shell hack on this list is by no means the least. In fact, I might even consider it my favorite. This hack allows you to basically configure hotkeys for inserting into your command buffer, which, yes, is as powerful as it sounds. For example, let's say I want to bind a hotkey to insert a git commit command with my cursor placed inside of the quotes.
Das ist richtig cool. Das ist auch richtig cool. War mir auch nicht klar, dass es das gibt. Das sind so Art, nenne ich wirklich Makros? Ja, doch so ein bisschen, so Art Makros, nur in ZSH.
Ready to type my git commit message. I can achieve this using the following bind key command with the dash s flag, then specifying the key combination that I want to bind this command to. In this case, I've set it to be control X followed by G and C, which is a mnemonic for git commit. Afterwards, I can then specify the text that I want this keybind to insert when pressed, which in this case is git commit dash m followed by the two quotations. Then, in order to move the cursor back one space into these quotations, I can send the control B command using the following syntax of backslash C dash B. Now, with this keybinding set, if I go ahead and press control X followed by G and C for git commit, you can see it inserts the configured git
commit command cool, oder?
With my cursor exactly where I need it to be in order for me to start typing out the message. This, for me, is such a huge time saver when it comes to working in the terminal, specifically when it comes to commands that have a lot of boilerplate and you need to fill in a specific part. By having these hotkeys, it makes both Z-Shell and the terminal feel
aber das werde ich nicht benutzen. Ich finde es zwar cool, aber das werde ich nicht benutzen, weil ich mir den Kram nicht merken kann. Was ich da definiere ich mir 10 Dinger, die super praktisch sind in meiner Shell-Config, aber das nächste Mal habe ich schon wieder vergessen.
Such as Emacs or NeoVim, allowing you to save a lot of time by adding in motions for commonly used commands, which in my opinion is incredibly powerful. In any case, with that we've covered 10 Z-Shell hacks that I wish I knew back when I first switched over.
Aber das ist ein echt gutes Video gewesen, da waren viele Sachen dabei. Und ganz ehrlich, die Hälfte davon, mindestens die Hälfte davon, hab ich auch noch nie was von gehört. Denke ich eigentlich wieder für komische Videos empfohlen. Ja, das ist so, aber man muss erstmal so den Einstieg finden. Ich habe das schon öfters gehabt. Ich habe mir Sachen, coole Sachen konfiguriert und dann ist mir ein halbes Jahr später aufgefallen, Moment, du hast doch da mal was gemacht. Das ist genauso, wie ich mir auch immer vornehme, ordentlich meine ganzen Unterlagen hier einzusortieren und mach's dann nicht. Und such dann immer eine halbe Ewigkeit, bis ich was gefunden hab. Ja, yeah, true. That's correct. Wie Neujahrsvorsätze, ja. So, Chat, was gibt's noch? Ich habe noch 11 Minuten Zeit, da muss ich weg. So, irgendwelche wichtigen Themen. Ich werde jetzt mal rebooten. Nee, werde ich nicht. Sinnlos, ich muss nicht rebooten. Ja, da hast du recht. Das ist sinnvoll. Manchmal stellt sich auch raus, dass Sachen, von denen man denkt, die sind ganz cool, eigentlich so gut wie nie benutzt werden so und doch nicht so geil sind. Ich hatte auch mal eine ganze Weile einige Git-Aliasse und letztendlich habe ich von meinen Git-Aliassen immer nur, hat sich dann rausgestellt, immer nur das hier verwendet. Für Status. Benutzt du FZF? Ganz selten mal. Das ist auch wieder der gleiche Punkt wie, ich will mich nicht dran gewöhnen, weil ich dann auf irgendwelchen Remote-Systemen, wo es nicht drauf ist, ja, mein Workflow nicht mehr passt. Wofür ich es benutze, beziehungsweise benutzen würde, ist beispielsweise, wenn ich irgendwelche lokalen Tools habe, so was weiß ich hier, drei Sachen zur Auswahl, pipen nach FZF und dann auswählen und sowas. Dafür ist das nice. Aber ich würde beispielsweise nicht meine Bash oder meine ZSA History Search dadurch ersetzen, wie das manche Leute machen. Ich muss jetzt auf den Friedhof zur Oma, Opa ans Grab noch ein Lichtchen stellen. Neues. Ja, genau. Das ist genau mein Punkt. Deswegen mache ich das nicht. Aber das ist immer ein bisschen Anwendungsfallabhängig. Wenn man jetzt beispielsweise Entwickler ist und eigentlich nur auf seiner Kiste unterwegs ist, ab und zu mal vielleicht auf dem System, ey, dann kann man da bis zum Umkippen jeden einzelnen Tastendruck optimieren und customizen, weil man muss sich nie auf anderen Kisten großartig zurechtfinden, sondern auf seiner. Und dann jede Tastendruck, den du sparen kannst, kannst du wegoptimieren und sparen. Das ist alles gut, ja. Aber wenn man halt einen Job hat, wo man den ganzen Tag über auch auf Remote-Systemen unterwegs ist per SSH, dann macht's keinen Sinn. Warum soll sich mein Linux komplett anders bedienen, lokal als Remote auf dem Server? Da hast du dich so dran gewöhnt und vertippst dich dann da nur noch. Das Problem hatten die Leute früher schon, wenn sie mal bei mir an der Tastatur was tippen sollten. Ich hatte damals einer der wenigen Leute bei uns als Tmux. Mittlerweile bin ich ja selbst kein großartiger Tmux-Benutzer mehr. Und da haben die Leute immer nicht gecheckt, so, Max, wie scrollt man bei dir nochmal? Moment, das geht ja nicht. Ich hab gesagt, hier Steuerung B hochscrollen. Ich bin weggekommen von Tmux und wisst ihr warum? Weil ich ein Terminal habe, was Native Splits kann. Alter. MonKS. So. Ja, also ich habe mein Terminal so eingerichtet, wie meine Tmux-Shortcuts. Also sprich, ich kann hier switchen zwischen unterschiedlichen Tabs. Ich kann die splitten, vertikal, horizontal. Ich kann die zoomen und wieder klein machen. Also wenn hier unten beispielsweise im Fullscreen läuft, kann ich sagen, okay, ich will das nicht im Fullscreen, im minimierten Modus, will das Fullscreen machen und so. Also alles, was ich mit Tmux gemacht habe, kann ich auch machen. Der einzige Vorteil, den man mit Tmux hat, ist, wenn man das auf Remote-Servern ausführt. Weil da kommt nämlich dazu, wenn du jetzt deine Verbindung verlierst dahin oder was über Nacht laufen lassen willst und nicht das Notebook anlassen möchtest und sowas, da kannst du, oder dich am anderen Morgen einloggen willst, gucken willst, wie es aussieht, da kannst du die Session mit Tmux einfach auflassen, indem du dich detached. Das ist aber was, das brauche ich ja lokal auf meiner Linux-Kiste nicht. Und seitdem ich hier ein Terminal habe, was diese ganzen Window-Manager-mäßigen Dinger unterstützt, brauche ich bei mir lokal kein Tmux mehr. Auf Servern habe ich immer Tmux am Start. Allein schon, weil man sonst durchdreht. Denn bei uns ist es so, ich versuche euch das mal kurz zu, kann euch das nicht zeigen. So, wir gehen jetzt hier per SSH auf einen Server. Ja, das ist ein Server, der steht jetzt am Nordpol. Oder in China, stellt euch das einfach mal vor. Das ist ein lokaler Container, aber ist wurscht. So, ich bin jetzt hier auf Server in China am Start. Und bei uns auf der Arbeit ist das so, jedes Mal, wenn ich mich per SSH verbinde, geht das nicht etwa so schnell. Nein, da muss ich Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Da muss ich eintippen, ich muss eigentlich noch mehr machen. Wenn ich mich per SSH auf der Arbeit verbinde, muss ich erstmal mein Active Directory-Passwort wissen. Dann muss ich in einem Key-Generator Keys generieren zum Einloggen. Und dann muss ich noch einen Reason mit gültiger Ticketnummer eingeben. So. Und jetzt überlegt ihr euch mal, ihr wollt zwei SSH-Verbindungen aufmachen auf die gleiche Kiste. Da wärst du ja verrückt. mit der Zeit. Deswegen einfach Temox starten auf der Kiste und alles über eine SSH-Verbindung machen. Temox habe ich auf der Arbeit immer am Start, aber halt auch nur remote. Ja, aber du kannst dich ja ohne Temox detachen, oder was, check ich nicht, hä? Nee, du kannst dich ohne Temox nicht detachen. Wie soll das funktionieren? Okay, ich zeig dir, wie ich das meine. So, ich bin jetzt hier remote auf meiner Kiste drauf. Hier, Temox starten. Gehen wir mal hier rein. Bla. So, ich habe jetzt hier mein Projekt laufen. Ich will, dass das jetzt über Nacht läuft. So, und jetzt, ups, meine Internetverbindung ist abgebrochen, meine SSH-Verbindung, meine Session ist weg. Jetzt wäre, normalerweise, würde das jetzt abkacken auf dem Server. Weil es an meiner Shell hängt, die Shell hängt an meiner SSH-Session und die SSH-Session hängt halt hier an meinem Terminal, beziehungsweise an meiner Internetverbindung. Oder ich habe das Notebook ausgeschaltet oder sonst was. Sobald es timeoutet, wäre das jetzt remote auf dem Server weg. Jetzt verbinde ich mich wieder per SSH und sage Temux attach und bin wieder da. Und es lief einfach weiter. Guck, hier bin ich wieder. Ich kann mich auch manuell detachen, Steuerung BD, detached, wieder einloggen, Temux A, bin an gleicher Stelle wieder da. Das meine ich. Und das ist halt einfach Beste an Temux. Hat man verstanden, oder? Also dafür ist das ungeschlagen. Früher haben die Leute Screen verwendet und so ekliges Zeug. Ganz ehrlich, verwendet Temux. Und wofür Temux auch richtig gut ist, wenn ihr jetzt mehrere User habt, die auf einem Server eingeloggt, also nicht User, Admin-User, eingeloggt sind auf einem Server, man kann sich mit Temux auch eine Session sharen, ne? Also, guck mal hier. Hier oben User, hier unten User, Temux A, und ihr seht, Session geshared. Das hier unten könnte beispielsweise auch, das hier ist Admin 1, das hier unten ist Admin 2. Man kann damit seine Session sharen. Ich sehe jetzt, was der tippt, und er sieht, was ich tippe. Ups, jetzt habe ich es geschlossen, aus Versehen. Ja. Wenn Steuerung D anstatt Steuerung B, ja, das ist natürlich blöd. Ja gut, ist aber nicht schlimm, dann machst du Temux halt wieder auf. Beste. Also, wer noch kein Temux verwendet und oft remote auf Servern unterwegs ist, sollte damit jetzt starten, weil es gibt kaum was das Leben so sehr erleichtert, remote, als Temux. Bist du eigentlich noch in der Finanzbranche? Ja, bin ich. Früher war ich bei einer Bank, jetzt bin ich bei einer Versicherung. Gleicher Punkt bei mir, ich customize es nicht, weil ich es auf Servern benutze. Und ich keinen Bock habe, überall eine Temux-Config hinzuschieben, wo ich mich einlogge. Okay, Leute. Jetzt muss ich weg. Bisschen früher als gedacht. Ich wollte eigentlich noch bis 17 Uhr da bleiben. Aber dann gehe ich hier mal eine Runde. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend am Start bin. Müssen wir mal schauen. Wir sehen uns dann spätestens wahrscheinlich morgen. Ich habe noch die ganze Woche übrigens frei. Also Freitag auch. Goodbye. Macht's gut. See you.